Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 238 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19. September 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir darüber, dass beim allzu günstigen Verkauf und Kauf von Beständen plötzlich Schenkungssteuer anfallen kann.
Mit Matthias Binken von der Fachhochschule Dortmund sprechen wir über die Ergebnisse der diesjährigen BVK-Strukturanalyse und über die aktuelle Lage im Vermittlermarkt.
Und in den News der Woche wird Max Pool Teil von Blau Direkt. Die Krankenkassen verklagen den Bund auf für 10 Milliarden Euro. Der Bund selbst begeht bei der Aktivrente wohl einen Fehler und die Deutschen hätten gern Finanzbildung in der Schule. Aber erst aus der Redaktion.
Schmalltalk.
Ja, heute nennen wir ihn Steuertalk.
Genau. Der liebe Scholle war nämlich mal wieder investigativ unterwegs.
Oh, Schmidt, jetzt hör auf. Nee. Das überlasse ich den Kollegen.
Wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Wurde dir das zugespielt oder hast du dir dasselbe
überlegt? Es wurde mir nicht zugespielt. Ich habe das in einem Vortrag, da wurde das in so einem Halbsatz, in so einem Nebensatz einfach mal erwähnt. Da habe ich so gedacht, oh, Obacht.
Genau. Worum geht es denn, Scholl? Um Steuerthemen.
Steuerthemen, ja. Yeah. Das kam so aus dem Nichts. Denn wir haben ja bei Vermögensverwaltern, hier Paragraph 32, Investmentgesellschaften, Fondsgesellschaften und so, da haben wir ja auch eine gewisse Trend zur Konsolidierung, wie das immer schön heißt. Wie es bei Maklern und bei Pools inzwischen ja auch so ein bisschen läuft, später dazu mehr. Und da wurde in einem Halbsatz dann einfach mal gesagt, wenn man das Ding zu billig verkauft, könnte es sein, dass Schenkungssteuer fällig wird. Da habe ich so gedacht, hoppla.
Dun, dun, dun.
Dum, 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 dum.
Dramatische Musik.
Ja.
Die Steuerkeule.
Die Steuerkeule. Und das kann nämlich dann tatsächlich sein. Aber wir fangen mal vorne an. Also, wenn ich etwas verkaufe, also einen Maklerbestand, wir bleiben jetzt mal hier in unserem Business. Wenn ein Makler in Rente gehen will und seinen Bestand verkauft, dann macht er dafür einen Preis, legt einen Preis fest. Ne? Der Käufer zahlt den Preis. Und dann kann es sein, dass der Makler selbst sagt, och, ich mache dem jetzt einen besonders guten Preis. Mhm. Ne? Denn ich habe selber vorgesorgt. Ich habe nämlich, Schmidt, ich habe gehört, es soll noch genügsame Leute geben. Auf der Welt. Ja, ganz verrückter Gedanke.
Die nicht an Gewinnmaximierung interessiert sind.
Ja, das ist wirklich verrückt, aber es gibt Leute, die einfach mal auch zufrieden sind mit etwas. Und dann sagt er, okay, ich verkaufe das jetzt an so einen Nachwuchsmakler und mache dem einen richtig guten Preis. So, und dann kann es tatsächlich sein, dass das Finanzamt sich den ganzen Kram anguckt, die ganzen Unterlagen anguckt und sagt, Momento, der Bestand ist aber viel mehr wert. Und dann kann das nämlich sein, dass der Käufer auf die Differenz zwischen dem tatsächlich gezahlten Preis und dem vom Finanzamt ermittelten Preis Schenkungssteuer zahlen muss. Und weil die nicht verwandt und verschwägert sind, haben wir einen Freibetrag von, Frau Schmidt?
Null?
Nee, 20.000. Ja, das sind diese 20.000. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, der ganze Kram. Richtig.
Aber man kann, also nur mal um das zu sagen, man kann trotzdem verwandt sein. Es sind nur entferntere Verwandtschaftsgrade, wie Verwandtschaftsgrade, schwieriges Wort, wie das Tanten stimmt. Und Onkel und sowas.
Richtig. Das stimmt. Also selbst da sind es dann auch nur 20.000. Mhm. Und dann kann es halt sein, der hat irgendwie 300.000 weniger bezahlt, als das Ding eigentlich wert ist. Und dann ziehen wir da 20.000 Freibetrag ab, dann muss er 280.000 versteuern mit Schenkungssteuer.
Krass.
Ja.
Und da dann kann schon ordentlich was zusammenkommen, ne?
Richtig. Und dann bin ich der Sache nochmal nachgegangen und habe hier bei unserem Unternehmensberater Peter Schmidt, ganz liebe Grüße an dieser Stelle.
Hallo Peter.
Mal nachgefragt und der sagte dann tatsächlich, er bringt das Thema in jedem Gespräch mit auf den Tisch. Also für ihn war das eher trivial. Also er kannte das.
Okay.
Ne? Er war nicht so überrascht wie ich, sondern er sagte, ja, das spreche ich jedes Mal an und das ist ein ganz wichtiges Ding. Und deswegen habe ich erst so gedacht, oh, vielleicht ist es ja doch keine Geschichte, weil das jeder weiß.
Na.
Und dann habe ich gedacht, ach, kann man doch trotzdem mal erzählen.
Ja, Und wenn wir nur einen irgendwie drüber aufklären, dass sowas passieren kann, reicht das ja schon.
Ja, genau. Und Peter meinte dann, der hat so eben großen Erfahrungsschatz. Und dann sagte er, man geht davon aus, das lese ich jetzt gerade ab, dass ein Preis von 20-25% unter dem Marktwert vom Finanzamt mokiert werden kann. Also das kann dann schon mal zur Sache gehen. Ne?
Okay.
Und dann bin ich der Sache nochmal weiter nachgegangen und habe mich mal umgehorcht, wie ermittelt denn das Finanzamt diesen so einen Wert? Und dann bin ich beim Bewertungsgesetz gelandet. Ich lese ja tatsächlich auch gerne Gesetzestexte.
Er liest sowas gerne, liebe Hörer.
Ich lese sowas gerne.
Ich zwinge ihn nicht.
Genau. Und dann landen wir beim Ertragswertverfahren und solche Sachen. Aber damit will ich Sie draußen an den Hörgeräten jetzt nicht langweilen.
Wir haben einen ausführlichen Beitrag natürlich auf pfefferminzia.de.
Na, noch nicht. Oder vielleicht dann doch.
Doch, bis morgen schon.
Ja,
bis der Podcast live geht. Oh, jetzt hast du wieder verraten, dass wir hier nicht live den Podcast aufnehmen.
Schmidt, wir sind gar nicht live. Das ist
heute
ja doof.
Ist Donnerstag und morgen früh um 5 Uhr, Freitag, geht der Podcast raus. Das heißt, bis dahin sollte das Ding online sein oder sonst im Laufe des Freitags wird er rauskommen.
Ja.
Auf jeden Fall, falls das Ding online ist, verlinken wir in den Shownotes.
Das Ding ist noch ein bisschen in der Prüfungsphase, aber ich hab das gestern geschrieben und ganz viel Liebe reingesteckt und dann hoffe ich, dass das auch gut
wie
ankommt.
Immer.
Und, ja. Genau, also liebe Leute, wenn ihr glaubt, ein Schnäppchen gemacht zu haben, wundert euch nicht, da könnte Post vom Finanzamt kommen.
Und wie wir alle wissen, hat das meistens keinen guten Inhalt.
Nee, das hängt dann auch ab, von welchem Finanzamt kommt es, wie hat der Finanzbeamte geschlafen. Und in den Schreiben sind ja dann auch immer diese, ne Schmidt, Post vom Finanzamt immer mit Drohkulisse.
Die sind tendenziell immer so ein bisschen auf Krawall aus.
Ja.
Jedenfalls liest man, oder man liest es einfach immer nur direkt so. Ich finde
Die sind so. Und die drohen auch immer gleich. Also, wenn du dann nicht zahlst, dann.
Ja, das hatte ich auch. Aber wenn man dann da mal anruft, dann sind die Leute nämlich ganz nett.
Total. Ja, ja.
Also,
ja, ja.
Vielleicht müssen diese Schreiben auch einfach nur so ein bisschen so sein.
Ich glaube, das sind auch so Standardschreiben. Und ich glaube, der Staat ist auch manchmal einfach so. Der muss immer so, boah, ich bin der Staat. Wenn du dich spurst. Das machen wir hier zu Hause auch immer, wenn wir die Kinder erziehen. Dann sagen wir mal, wenn du das nicht machst, dann.
Gibt es kein Abendessen.
Hier zu Hause bin ich der Staat.
Ja, genau.
Genau. Da müssen wir dann auch mal drauf. So. Insofern, ich glaube, das steckt einfach in der Staats-DNA ein bisschen.
Wahrscheinlich.
Ja. Oi. So, Beschwerdeschreiben, auch von Finanzbeamten, bitte an redaktion@pfefferminzia.de.
Genau. Oder falls Ihnen sowas etwas widerfahren ist, vielleicht schon mal. Kann ja sein, dass
ja
der ein oder andere Hörer oder Hörerin das schon mal erlebt hat.
Ja. Genau. Aber auch, wenn das wirklich trivial ist, nach dem Motto, was sabbelt denn der Scholle da, die wusste ich doch. Ja, einfach her damit.
Genau.
Wir halten das aus.
Im Gespräch.
Versicherungsvermittler stehen wirtschaftlich stabil da. Umsätze und Gewinne steigen, insbesondere bei Maklern. Das hat die diesjährige BVK-Strukturanalyse ergeben, die der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute alle 2 Jahre zusammen mit den Wissenschaftlern Matthias Binken und Lukas Lindenbrink von der Fachhochschule Dortmund durchführt. Aber die Analyse zeigt auch klare Warnsignale. Steigende Kosten, demografische Risiken und digitale Defizite könnten zum Problem werden. Warum das so ist, haben wir mit Matthias Binken besprochen. Das Interview ist ein bisschen länger. Schnappen Sie sich doch einen Kaffee. Und dann hören wir jetzt gemeinsam zu. Hallo, Herr Professor Binken, und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne. Sie haben nämlich, letzte Woche ist die BVK-Strukturanalyse erschienen, die Sie ja und Ihr Wissenschaftlerkollege Lukas Lindenbrink von der Fachhochschule Dortmund zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute durchgeführt haben, abermals.
Richtig.
Und über diese Ergebnisse dieses Jahr wollen wir mal ein bisschen sprechen.
Sehr gerne.
Weil das immer eine sehr interessante Bestandsaufnahme, wie ich finde, ist über den Vermittlermarkt in Deutschland. Und das interessiert uns natürlich alle, die mit dieser Branche zu tun haben. Und ein Ergebnis ist, dass rund ein Viertel der Vermittler ein Kostenproblem haben, weil die Kosten deutlich schneller steigen als die Einnahmen. Was führt denn vor allem dazu, dass die Kosten so nach oben gehen? Was sind da die Kostentreiber?
Also aus der Studie selber heraus kann man das gar nicht so sehr beantworten, weil der Fragebogen war schon sehr lang. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Fragen gestellt und wir sind sehr dankbar, dass also weit über 1400 Vermittler sich die Zeit genommen haben, das zu beantworten. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, so ein paar naheliegende Antworten. Kostensteigerung gibt es natürlich im Personalbereich, weil durch die Inflation in den letzten Jahren auch die Löhne stark angepasst werden mussten. Und Personalkosten sind nun mal in einem Vermittlerbetrieb eigentlich der höchste Kostenblock. Und dann sind sicherlich auch ein bisschen die Raumkosten, Energiekosten und Fahrzeugkosten auch gestiegen. Auch das macht sich bemerkbar. Vermittler sind ja nun mal auf Fahrzeuge angewiesen. Und wenn man sich da die Preisentwicklung der letzten Jahre anschaut, da fragt man sich auch schon so langsam, wer soll sich diese Fahrzeuge noch leisten. Aber ein Vermittler muss das ja nun mal tun. Und ich denke, das kommt da alles etwas zusammen. Es gibt allerdings auch eine positive Botschaft, nämlich die Inflation, habe ich gerade erwähnt. Aha. Sie hat auch bei den Einnahmen sich positiv ausgewirkt, jedenfalls bei allen denjenigen Betrieben, die größere Kompositbestände haben. Ah, und okay. Wo dann zum Beispiel in der Gebäudeversicherung durch die Anpassung der Baupreisindizes oder in der Autoversicherung durch die dortigen Prämienanpassungen wegen der hohen Schadeninflation, da haben die Vermittler auch nahezu automatisch mit profitiert. Also wie gesagt, jedenfalls diejenigen, die große Kompositbestände haben.
Mhm. Gibt es denn da erkennbare Unterschiede auch je nach Vertriebsweg? Also sind Makler mehr betroffen als Ausschließlichkeitsvertreter oder ist das durch die Bank eigentlich relativ ausgeglichen?
Ja, tatsächlich gibt es Unterschiede. Man muss das ein bisschen vorsichtig beantworten, weil die Teilstichproben der Makler-Mehrfachvertreter in der BVK-Strukturanalyse nicht so groß sind. Mhm. Deswegen, da können sich so Zufallseffekte ein bisschen stärker bemerkbar machen. Aber man kann sagen, dass Makler sich seltener intensiv mit Komposit und dafür stärker mit Leben und oder Krankenversicherung beschäftigen. Und der Effekt, den ich gerade beschrieben hatte mit den Bestandssteigerungen und damit auch den automatischen Einnahmesteigerungen, ist deswegen bei den Maklern nicht ganz so stark durchgeschlagen wie bei den Ausschließlichkeitsvertretern.
Okay.
Und auf der anderen Seite sind aber Makler auch auffallend weniger personalintensiv, sodass also man da den Eindruck hat, dass sie auf diese Art und Weise auch der Kostenentwicklung versuchen entgegenzuwirken, also sparsam zu sein beim Personal.
Mhm. Oder sind eher die kleinen Ein-Mann-Betriebe?
Ja, oder sagen wir mal 2-, 3-, 4-, 5-Mann-Betriebe. Also so, Gott sei Dank, der reine Ein-Mann-Betrieb ist also echt auch selten geworden. Mhm. Aber meistens haben sie ja dann irgendwie so 2, 3, 4 Mitarbeitende. Teilweise dann allerdings auch nur in Teilzeit oder sogar nur in Geringfügigkeit. Also es ist schon ein sehr, sehr kleiner Personalstamm, das stimmt.
Mhm, okay. Dann kommen wir auch mal zu Thema Gewinn und Umsatz. Das ist natürlich ja auch mal ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da abfragen. Und der ist, stellen Sie fest, in der Studie also über die Bande eigentlich recht stabil. Viele Vermittler stehen stabil da. Aber einige sind immer noch unter diesen kritischen Schwellenwerten, die Sie so bei 100.000 Euro Umsatz und 50.000 Euro Gewinn ausgemacht haben. Wie kommt es? Was glauben Sie, woran liegt das, dass da immer noch einige quasi Krauter darum krautern? Und wie könnte man das denn vielleicht beheben?
Ja, also zunächst mal, Sie haben recht, das ist also ungefähr jeder siebte Vermittler, der hier teilgenommen hat, liegt also unter diesen kritischen Grenzen. Die sind jetzt ein bisschen willkürlich gegriffen, aber ich glaube, 100.000 Euro Umsatz ist schon so eine Schwelle, unterhalb derer es sehr schwer ist, einen einigermaßen professionellen Betrieb darstellen zu können mit allem, was dazugehört. Und unterhalb von 50.000 Euro Gewinn kann man, glaube ich, auch sagen, ist es doch kein angemessener Unternehmerlohn. Also, dass man als Angestellter da eigentlich dann fast mehr verdienen würde. Mhm. Das kann ja nicht der Anspruch für Unternehmerinnen und Unternehmer sein.
Ja.
Jetzt zu den Gründen, woran liegt das? Also der erste Verdacht kann ja immer sein, naja, vielleicht sind es ja die Existenzgründer, die so wenig erstmal umsetzen. Das baut sich dann erst im Laufe der Zeit auf. Tatsächlich aber zeigt sich der Effekt nicht. Es gibt gar nicht so viele Existenzgründerinnen und Existenzgründer in dieser Stichprobe.
Ja.
Und zum anderen, und tatsächlich kann man auch sagen, auch in der Existenzgründung kann ich schon mit einem höheren Umsatz und einem ordentlichen Gewinn starten. Das hängt wohl hauptsächlich davon ab, ob ich schon von Beginn an Bestand zur Verfügung habe oder als Makler ein bestehendes Maklerunternehmen oder ein Maklerbestand hat, kaufen konnte. Mhm. Das ist dann die Basis, von der aus ich starte. Also so anders vielleicht als in anderen Branchen, wo man doch in der Existenzgründung meistens erstmal wirklich bei Null startet und dann erstmal sich nach und nach etwas erarbeiten muss. Aber was kann man jetzt empfehlen? für die Betriebe, die so klein sind. Und ich glaube, da muss man sich im Einzelnen anschauen. Es gibt Betriebe, die vielleicht, vorsichtig gesagt, gar nicht so den Anspruch haben, so hoch erfolgreich zu sein. Da gibt es manchmal so Konstellationen, dass man vielleicht sagt, ich habe Partner, Partnerin, der oder die halt eben das Haupteinkommen einbringt und ich bin da gar nicht so darauf aus, da so viel verdienen zu müssen. Mhm. Wir sehen das auch manchmal. Das ist so ein bisschen auch ein Geschlechtsthema, dass zum Beispiel von Frauen geführte Betriebe so gegen Ende ihrer Zeit, also wenn sie sehr langjährig tätig sind, anders als vielleicht wir Männer, nicht mehr so den Ehrgeiz haben, ich muss jetzt immer noch schneller, höher, weiter meinen Betrieb nach vorne bringen, sondern vielleicht sogar eher es auch ein bisschen ruhiger ausklingen lassen. Also das muss man auch so einen Effekt berücksichtigen. Generell gibt es aber einen Tipp auf jeden Fall. Ein Vermittler, egal in welchem Vertriebsweg, sollte auf jeden Fall versuchen, Personal anzubauen.
Genau, weil das ist nämlich was, was Sie auch festgestellt haben. Da kommen wir gleich elegant zur nächsten Frage. Sehr schön. Sie haben nämlich Mitarbeitende als wichtigen Wachstumstreiber auch benannt, weil jeder zusätzliche Mitarbeiter rechnerisch fast 69.000 Euro zusätzlichen Umsatz bringt.
Das stimmt. Und sogar, man kann noch ergänzen, 13.000 Euro Gewinn pro Kopf.
Okay, das lohnt sich ja dann richtig, genau. Auch wenn sie natürlich dann mehr kosten, wie wir das ja eben schon festgestellt haben. Wo gibt's aber im Moment, wo sehen Sie Hürden denn, Leute einzustellen? Weil Nachwuchs ist ja so ein bisschen ein Problem in der Branche.
Oh ja. Nicht nur in dieser Branche.
Ja, ja.
Das ist ein generelles Thema. Der Nachwuchsmangel, der Fachkräftemangel, das ist einfach die Demografie, die jetzt halt eben brutal durchschlägt. Die vielen Kinder, die halt eben in den Jahrgängen, nach den geburtenstarken Jahrgängen nicht mehr geboren worden sind, die haben jetzt ihrerseits mittlerweile auch schon wieder keine Kinder mehr und so wird jede Generation kleiner. Ein bisschen hat natürlich die Zuwanderung vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren dagegen gewirkt, aber sie kann es nicht vollständig ausgleichen. Das macht sich bemerkbar. Ein zweiter Punkt, der sich auch bemerkbar macht. Das ist leider so ein bisschen die Qualität der Schulausbildung. Es gibt erschreckend viele junge Leute, die also ohne einen Schulabschluss in den Arbeitsmarkt hineinkommen und dann ehrlicherweise dort wenig Chancen haben. Also wir sind ja auch eine Branche, die ja, wir machen Dienstleistungen und anspruchsvolle Dienstleistungen mit stark juristischem Einschlag. Und man muss also auch in der Kundenberatung auch durchaus mit Zahlen umgehen können, analytisch sein, gleichzeitig aber auch Empathie zeigen, sich in Menschen und in deren Situationen hineinversetzen können. Und das sind schon Anforderungen. Da brauche ich eine gute Schulausbildung und auch dann anschließend eine gute Berufsausbildung oder Weiterbildung, Studium, wie auch immer. Also jedenfalls, da sehe ich einfach, dass ein guter Teil unserer Jugend, die aus den Schulen kommt, dafür wahrscheinlich nicht ausreichend qualifiziert ist. So, dann kommt noch etwas dazu, das ist ein Dauerthema. Das war schon zu meiner Zeit. Ich bin jetzt 38 Jahre in der Branche unterwegs. Mhm. Als ich vor 38 Jahren meine Ausbildung begonnen habe bei einem Versicherungsunternehmen, war es tatsächlich auch schon so, dass man im Freundeskreis vielleicht nicht überall das also ganz groß also auf einem Riesenschild vor sich hergetragen hat. Übrigens, ich bin jetzt bei einer Versicherung tätig. Das hat dann manchmal schon mal auf der Party dann mal den Effekt gegeben, dass man da ein bisschen mehr Platz um sich rum hatte. Um Gottes Willen, da kommt schon wieder einer, der was verkaufen will.
Ja,
und das,
ja.
Also dieser, ich sag mal, kritische Ruf, der schwierige Ruf, der macht es auch nicht eben leichter. Und da gibt es einfach Klischees oder Vorbehalte, die sind irgendwie schwer aushottbar. Mhm. Und wir tun auch als Branche, finde ich, nicht immer genug, um diesen Beruf auch attraktiv zu machen. Also da könnten wir mehr tun, finde ich.
Was denn?
Also ein Beispiel ist ja bei den jungen Leuten, die sich heute ihre Jobs aussuchen können, da ist die Selbstständigkeit eigentlich nicht hoch im Kurs. Ich finde es zwar schade, ich habe ja alles, war Angestellter, ich war Freiberufler, Gewerbetreibender, jetzt bin ich auch Beamter. Also ich kann es wirklich alles vergleichen und Selbstständigkeit ist wirklich eine tolle Sache. Man kann sich da wirklich sehr viel freier entwickeln, man kann sich sehr viel mehr aufbauen, selbst entscheiden, aber das sieht bei den jungen Leuten heute gar nicht so. Bis auf Ausnahmen, die gibt es natürlich immer. Aber in der Breite wollen die dann doch eher eine gewisse Sicherheit haben. So nach dem Motto, ich möchte gar nicht erst darüber diskutieren müssen, ob und wie viel Geld ich verdiene. Ich errate einfach erstmal als Hygienefaktor, dass ich ein ordentliches, gesichertes Einkommen habe. Und dann können wir gerne mal drüber reden, was für einen Sinn hat denn meine Tätigkeit? Wie kann ich mich da entfalten? Welchen Nutzen bringe ich denn da? Ja, und dann kommen wir immer noch so traditionell so daher. Ja, bei uns kannst du halt selbstständig, kannst du Gas geben und du kannst alles machen, was du willst und du kannst super reich werden, aber garantiert ist das alles nicht und eigentlich geht's auch nur um Geld. Das zieht nicht. Das zieht überzeugt nicht. Ja. Und da fehlt uns als Branche, finde ich, immer noch so ein bisschen der richtige Zugang, junge Menschen da besser anzusprechen. Es gibt ja ein paar Initiativen. Die Versicherungswirtschaft hat das ja auch versucht mit diesem Werde Insurancer, mit dieser Kampagne. Mhm. Aber das sind alles so meiner Meinung nach Strohfeuer und die verbrennen natürlich auch schnell, wenn man grundlegend Vertriebskultur und Vertriebsstrukturen nicht bereit ist anzupassen. Ne? Und die sind halt, wie sie sind, seit Jahrzehnten gewachsen.
Das heißt, wie müsste man die anpassen, damit sich da was tut?
Also beispielsweise habe ich mich immer gefragt, warum die Versicherungswirtschaft so extrem stark auf das selbstständige Modell im Vertrieb setzt. Das gibt es in anderen vergleichbaren Branchen so nicht. Also im Bankerbereich, im Banking-Bereich setzt man kaum auf Angestellte. Oder ich war mal Verlagsleiter auch bei einem Fachverlag und meine Mitarbeitenden waren alle angestellt. Das war eine Selbstverständlichkeit. Es gab eine kleine Gruppe, die Buchhändler, die tatsächlich auch selbstständig waren. Aber im Wesentlichen haben wir Vertrieb über Angestellte gemacht. Und das würde vielleicht, glaube ich, heute den jungen Leuten doch besser entgegenkommen. Das ist kein Allheilmittel für alles. Also der schwierige Ruf der Branche ist damit alleine jetzt noch nicht diskutiert. Aber es kann zumindest mal helfen. Ich glaube, es gibt auch in der Ausschließlichkeit mittlerweile bei den meisten Versicherern eine Reihe Angebote auch, dass man zum Beispiel sagt, wir bieten ihnen an, dass sie zunächst mal erstmal als Angestellte mal in den Außendienst gehen und sich dann erstmal in Ruhe daraus aufbauen, aber mit sicherem Gehalt. Und wenn es nichts ist, kein Problem, lassen Sie uns reden, dann finden wir vielleicht auch im Innendienst dann halt eine Position für Sie. Das kann ja auch schon mal helfen. Aber es steht natürlich dann trotzdem am Ende dann doch immer die Erwartungshaltung. In der Regel soll man doch dann bitte schön dann den HGB-Vertrag unterschreiben und dann eben selbstständig halt eben weiterarbeiten. Und das, glaube ich, ist in dieser Generation noch schwerer vermittelbar als in früheren Generationen.
Und wäre natürlich dann auch einfacher, zum Beispiel für Frauen, die ja oft eben Teilzeit arbeiten, die können sich ja dann auch schwierig da irgendwie selbstständig machen. Die wollen ja auch dann eher die verlässlichen Einkommen natürlich.
Genau, ja, ja. Da finde ich das, wo Sie das gerade ansprechen, ganz spannend, weil ich glaube, das ist so ein gängiger Fehlschluss, dass man sagt, gerade die Selbstständigkeit müsste für Frauen so toll sein, nicht, weil sie sich halt so toll organisieren können. Die BVK-Strukturanalyse zeigt jetzt schon das fünfte Mal in Folge, wo wir sie hier begleiten dürfen, eins, nämlich, dass Frauen gar nicht weniger arbeiten als Männer. Oder anders ausgedrückt, um auf ihr Einkommen zu kommen, müssen sie genauso viel arbeiten. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass ich jetzt mit einer selbstständigen Agentur oder einem Maklerbetrieb jetzt also ein ganz entspanntes Work-Life-Balance-Leben habe, wo ich also dann vormittags mal kurz meine Kinder in der Kita abgebe und dann nachmittags auch für die Kinder wieder da bin. Und dazwischen verkaufe ich mal ein paar Versicherungen und der ganze Laden läuft damit. Das funktioniert ja so nicht.
Wenn es so einfach wäre.
Wenn es so einfach wäre, ja.
Genau. Ja, und für die jungen Leute dann vielleicht ja auch mehr den gesellschaftlich sinnvollen Teil des Jobs rausstellen natürlich, weil es ja eine sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die man da vollführt.
Genau, ja. Das ist ja etwas, was ja eigentlich jeden, der die Branche ein bisschen kennt, ja auch irgendwann mal verrückt macht, dass man sagt, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Beruf des Versicherungsvertreters in den einschlägigen Umfragen immer so ganz unten im Ansehen steht und dagegen andere Helferberufe, die Feuerwehrleute, die Ärzte, die Krankenpflegerinnen und Pfleger und so weiter, die stehen immer ganz oben, aber wir helfen doch eigentlich auch. Also Hand in Hand sozusagen sind wir doch alle dafür da, in außerordentlichen, in existenziellen Situationen, in Notsituationen, zumindest jedenfalls mit Geld hat eben zu helfen. Warum wird das eigentlich so nicht anerkannt? Und es liegt meiner Meinung nach eben immer noch daran, wenn man so in den Vertrieb guckt, Vertrieb von der Vertriebskultur her wird doch immer noch sehr stark als Verkauf und als Geldmachen missverstanden.
Ja,
und
irgendwas aufzwingen quasi, ja, ne? Genau, ja, ja. Was man eigentlich nicht haben will. Ja,
ja, genau.
Ja, ja, schade. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist ja das Thema Digitalisierung und zwar, dass das eine Baustelle bleibt, denn es haben zwar inzwischen 83% eigene Webseiten, aber so digitales Neugeschäft ist da eher unter ferner Liefen und manche machen auch gar kein Online-Geschäft. Wie könnte man das denn mal ein bisschen frischen Wind reinbringen?
Ja, das ist in der Tat ein interessantes Phänomen, was Sie da ansprechen. Da kann man erstmal schon mal einen ziemlichen Unterschied auch zwischen den Vertriebswegen sehen. Man kann also vielleicht vereinfacht sagen, in der Ausschließlichkeit hat praktisch jeder, also das ist fast Standard, eine Möglichkeit, auf der Webseite Versicherungen online abschließen zu lassen. Das ist also dort üblich. Mhm. Beim Makler ist es unüblich, da hat es nur jeder Dritte. Okay. Genau umgekehrt ist es dann aber, wenn man dann mal über den Vertriebsweg weg sich den Geschäftsanteil des Online-Geschäftes ansieht, da liegt dann der Makler zwar auf niedriger Basis, aber fast doppelt so hoch wie die Ausschließlichkeit. Also 9% statt nur 5% der Einnahmen aus dem Online-Vertrieb. Aha. Das ist ganz interessant. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass da häufig eine Strategie dabei fehlt, eine strategische Überlegung. Also in Ausschließlichkeit werden ja diese Webseiten meistens gar nicht von der einzelnen Agentur selbst geschaltet, sondern das macht der Versicherer für die. Und man kriegt dort einfach so eine Subdomain zu der Versicherer-Hauptseite und die wird vom Versicherer auch mit Content befüllt und gestaltet. Und als Agenturist hat man da in der Regel kaum Einfluss oder sogar gar keinen Einfluss. Dementsprechend ist dann vielleicht auch die Akzeptanz nicht so da, zu sagen, okay, gut, da steht jetzt zwar ein Tarifrechner, da kann ich auch mal irgendwas online abschließen, aber das nehme ich vielleicht gar nicht wahr oder ich nehme es vor allen Dingen auch nicht ernst und ich trage es auch nicht weiter, ich penetriere das nicht in meinen Kundenstamm, dass ich Werbung damit mache oder darauf hinweise. Übrigens, na, wenn ihr mal kurzfristig eine EVB braucht fürs neue Fahrzeug oder eine Auslandsreiseversicherung machen wollt oder sowas, geht alles bei mir online. Merkt euch mal folgende Webseite von mir. Beim Makler ist das genau umgekehrt. Der Makler wird sich, wenn, dann bewusst dafür entscheiden und sagen, ich möchte auch Online-Geschäft machen. Und dann suche ich mir auch entsprechende Dienstleister aus, deren Tarifrechner ich auf meine Seite nehme. Und dann spreche ich auch darüber, mache auch Werbung, weil es ja mal eine bewusste Entscheidung ist. Also das ist das Erste.
Ja, okay.
Das Zweite, ich glaube, das hat auch etwas mit der Philosophie zu tun. Sehr viele Versicherungsvermittler, klassische, traditionelle, stationäre Vermittler, verstehen sich immer noch so als die persönlichen Netzwerker. Ich kenne meine Kunden persönlich über meine örtlichen Vereine, Familie, Freunde und was weiß ich was. Und wenn man dann was voneinander will, dann kennt man sich, dann besucht man sich im Büro oder ruft mal eben schnell an.
Ja.
Dieses Online ist da nicht so angesagt oder heute WhatsApp, dann wird halt meistens gewhatsappt. Ehrlicherweise, ich mache das auch so mit meinem Versicherungsmakler, dann wenn wir was brauchen, da wird halt WhatsApp ausgetauscht, so.
Ja, ja.
Und dann sieht man vielleicht den Sinn da nicht so drin und grenzt sich dann auch eben zu den reinen Online-Vertrieben wie Direktversicherern oder den Online-Maklern, den Vergleichsportalen und so etwas vielleicht sogar auch ganz bewusst ab. Es kann aber ein Fehler sein. Es gibt noch einen interessanten Hinweis dazu aus der Studie. Und zwar haben wir diesmal auch zum ersten Mal gefragt, ob denn die Vermittler auch schon KI einsetzen, künstliche Intelligenz irgendwie verwenden oder ob sie es zumindest für die Zukunft planen. Und da zeigt sich also auch eine große Zurückhaltung, dass also bisher nur sehr, sehr wenige da tatsächlich schon eigene Erfahrungen mit sammeln. Etwas mehr als die Hälfte sagt, wir wollen es in Zukunft machen, aber eben auch nur etwas mehr als die Hälfte. Und ich glaube, da steckt auch wieder so eine Zurückhaltung dahinter, so nach dem Motto, meine Prozesse, wie mein Büro läuft, wie ich mich organisiere, wie ich mit meinen Kunden umgehe, also das läuft doch seit Jahren, warum muss ich da was ändern? Ist doch alles ganz prima, ich habe mein Einkommen, das reicht mir, da muss ich mich nicht mehr bewegen. Und das kann ein Fehler sein, dass man damit nicht zukunftssicher ist für sich selbst oder auch für Nachfolgende, also für Nachfolgerinnen und Nachfolger. Denn das ist auch ein Dilemma, was wir immer wieder mit dieser Studie zeigen. Wir haben ja unter den Vermittlern auch eine starke demografische Alterung. Sehr, sehr viele von denen brauchen recht bald Nachfolgerinnen und Nachfolger. Aber die meisten sind darauf nicht vorbereitet, wenn wir die danach fragen, haben keine Lösung dafür. Und die wird ja noch schwerer. Wenn ich jetzt ich als End-50er einem mit 20-Jährigen jetzt sage, so geh du mal in mein klassisches Büro und guck mal, dass du weiter einen Schützenverein da deine Kunden da irgendwie betreust und so habe ich das die letzten 30 Jahre auch gemacht, hat immer geklappt, sieh mal zu, wie du das weitermachst und dann guckt mich ein mit 20-Jähriger natürlich ein bisschen ratlos an und sagt, was willst du von mir, wie im Schützenverein, das läuft heute anders.
Ja, das stimmt natürlich, Riesenproblem. Und das dauert ja dann, also man kann ja auch nicht von heute auf morgen jetzt dann seinen Bestand übergeben. Ja. Und das dauert ja entsprechend auch Jahre, bis man den so auf Stand gebracht hat, dass er dann eben auch übertragbar ist.
Ja,
das ist schon, das wird noch Probleme geben, glaube ich. Aber Sie kommen insgesamt trotzdem zu dem Schluss, dass der Vermittlervertrieb eigentlich robust dasteht in der Studie, auch trotz der ganzen regulatorischen Herausforderungen. Dann werfen wir doch nochmal einen kleinen Blick so in die Zukunft. Was glauben Sie denn, was da regulatorisch noch so auf die Branche zukommen könnte? Oder man hört ja inzwischen auch so ein bisschen Stimmen aus Europa auch, dass man es jetzt mal erstmal ein bisschen lassen will mit immer neuen Regelungen und vielleicht erstmal gucken, was die bisherigen so machen. Das wäre ja tatsächlich mal ein Impuls, den, glaube ich, wo jeder Juhu schreien würde aus der Branche.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Was glauben Sie, was da passieren wird? Ja.
Also erstmal generell, ich weiß nicht, ob das jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt spontan zu Begeisterungssturm jetzt veranlassen wird, aber ich finde eigentlich, so schlimm ist das mit der Regulatorik gar nicht.
Aber Protest-E-Mails bitte an redaktion@pfefferminzchen.de.
Genau, kiloweise. Genau. Nein, ich will es aber erklären, warum ich das so sage. Die einzelnen Regulatoriken, die wir kennen, also die wichtigste ist eigentlich die IDD für die Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler. Das ist eigentlich erstmal eine ganz positive Sache, weil die IDD will ja einmal erreichen, dass unser Markt sich vergrößert, dass wir so grenzüberschreitend im ganzen EU-Binnenmarkt tätig werden können. Gut, geschenkt, das ist vielleicht für ein paar Industriemakler eine echte Chance und eine Perspektive, aber spätestens mal für den gemeinen durchschnittlichen Ausschließlichkeitsvertreter oder den kleinen ortsgebundenen Makler vor Ort ist das dann keine Perspektive. Okay, aber ja. In der IDD steckt ja noch etwas anderes drin, nämlich da steckt eigentlich, finde ich, die richtige Botschaft bei allem, was du machst unter der Überschrift Vertrieb. Das fängt an bei der Konzeption von Versicherungsprodukten, da sind dann eher die Versicherer besprochen. Aber dann klassisch der Vermittler mit der Werbung, mit der Beratung, mit dann auch der ganzen Betreuung bis hinein in den Schadensfall und so. Stell das bitte alles immer unter die Überschrift im bestmöglichen Kundeninteresse. Hilft deinem Kunden, dass der ein Produkt bekommt, was er auch wirklich braucht und was auch wirklich im Ernstfall dann auch eintritt und wo der Kunde hinterher sich bedanken wird bei dir. Gut, dass du mich damals zu beraten darauf aufmerksam gemacht hast und so ein gutes Produkt vermittelt hast. So stehe ich jetzt besser da, als hätte ich das nicht gemacht. Das ist doch eigentlich erstmal eine tolle Botschaft, weil das sollte doch auch der Anspruch eines erfolgreichen Vermittlers sein. So zu denken, absolut, und zu handeln. Mhm. Jetzt muss man aber auch der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt nicht nur die IDD, sondern es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Dinge, die auch auf die Versicherungsvermittler hereingebrochen sind in den letzten Jahren. Ob das beim Datenschutz, ob das bei vielen anderen Dingen angeht, wo man als Selbstständiger, ich kenne das selber, ich habe ja auch immer noch eine selbstständige Tätigkeit, es wird tatsächlich immer bürokratischer, was man alles da, man muss selbst als Einnahmeüberschussrechner fast eine Bilanz vorlegen und was für Nachweise alles erbracht werden muss. Also es ist tendenziell alles eher immer schwerer geworden. Und das, Frau Schmidt, was Sie gerade ansprachen mit dem Bürokratieabbau, das hört sich immer nett an, aber ich glaube, die gerippte Erfahrung ist halt fast eigentlich eher immer das Gegenteil. Und
ja, leider,
das ist die Masse. Das ist die Masse, glaube ich, die auf die Vermittlerinnen und Vermittler auch einströmt und die das Gefühl verursacht, es sei sehr, sehr viel an Regulatorik. Und das will ich auch nicht wegdiskutieren. Aber Sie haben auch gefragt, kommt da noch was? Ich glaube, im Moment hauptsächlich gucken wir auf das Thema der Kleinanlegerstrategie, die jetzt auch schon von Halbjahr zu Halbjahr weiter geschoben wird. Jetzt heißt es wieder angeblich, jetzt soll es noch in diesem zweiten Halbjahr noch was werden. Steckt vor allen Dingen eine Botschaft für die Makler drin, dass die Makler gegebenenfalls dann noch mal drüber nachdenken müssen, ob sie tatsächlich offensiv zum Beispiel auf Homepages oder in Gesprächen in ihrer Selbstdarstellung ihre Unabhängigkeit in den Vordergrund stellen sollten, wenn sie trotzdem gleichzeitig Kotage von Versicherungsunternehmen annehmen.
Ja.
Das ist so eine Botschaft der Kleinanlegerstrategie, wo die sagt, nee, das geht nicht. Das kennen wir im Anlagebereich auch nicht. Das kommt aus dieser MiFID, aus dieser Wertpapierdienstleistungsrichtlinie. Da wird ja auch gesagt, wenn du dich als Anlagevermittler, Schrägstrich Berater, wenn du dich da als unabhängig bezeichnest, dann darfst du keine Vergütung oder sonstigen Anreize annehmen. Punkt. So, das will man quasi übertragen, zumindest mal für Versicherungsanlagen, sprich also für Lebensversicherungen, auch auf die Versicherungsvermittler. Und das kann natürlich den einen oder anderen Makler vielleicht ein bisschen in sein Ego vielleicht ein bisschen auch stören. Jetzt darf ich nicht nur auf eine Webseite schreiben, ihr unabhängiger Versicherungsmakler, sondern ich soll dann vielleicht demnächst dann irgendwie was erzählen. Ja, wissen Sie, ich bin zwar also Versicherungsmakler und ich bin auch nicht gebunden an einen oder mehrere Versicherer, aber ich bekomme doch Provision. Also ob das jetzt irgendjemanden von den Kunden wirklich interessiert oder stört auch, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, da muss man vorsichtig sein.
Kreativ sein in der Formulierung.
Absolut, ja, kreativ und sensibel auch einfach. Ne?
Genau.
Aber ansonsten, es gibt zwei, drei Bereiche, wo ich ein bisschen wahrnehme, dass da gerade tatsächlich nachgedacht wird, ob man da nicht übers Ziel hinausgeschossen ist und es zurückfährt. Und eins ist mir sehr wichtig, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Beim Thema Nachhaltigkeit haben wir ja in den letzten Jahren auch eine ziemlich überbordende Regulatorik bekommen, die zum Teil den Eindruck macht, als hätten diejenigen, die das entworfen haben, noch nie im Leben ansatzweise ein Versicherungsverkaufsgespräch wenigstens als Kundin, als Kunde oder gar noch als Vermittler mal miterlebt.
Wahrscheinlich nicht, nee, in der Tat.
Genau. Also ich meine beispielsweise diese, ich darf das mal so sagen, diese verrückte Detailabfrage. Frau Schmidt, wollen Sie nachhaltige Anlagen? Ja. Und wollen Sie dann jetzt einen Mindestanteil an taxonomiekonformen Anlagen oder einen Mindestanteil an nach der SFDR als nachhaltig hier Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuften Anlagen? Oder wollen Sie vielleicht da noch irgendwas ausgeschlossen wissen an Rüstung oder an sonstigen Sachen und bitte auch noch in welchem Anteil? Das führt zu nichts. Das führt nur zu Frust, zu Enttäuschung. Und meiner Meinung nach ist ein guter Teil dieses Phänomens, was wir im Moment erleben, dass irgendwie keiner mehr über Nachhaltigkeit reden will, genau darauf zurückzuführen, dass es einfach in einer Art und Weise vorgeschrieben worden ist, wie es nicht umsetzbar ist. Und da habe ich selber auch gerade vor kurzem jetzt nochmal mit der Europäischen Versicherungsaufsicht auch darüber diskutiert und habe die sehr darum gebeten, setzt euch dafür ein bei der EU-Kommission, dass diese Fragerei, dass die gestrichen wird. Und ersetzt wird durch etwas ganz Einfaches, nämlich nur die Frage, Frau Schmidt, möchten Sie eine nachhaltige Anlage oder sollen Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden?
Ja,
wenn Sie sagen ja, dass es dann bitteschön die Aufgabe des Versicherungsvermittlers, der Vermittlerin ist, so wie bei allen anderen Versicherungen auch, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Gegebenenfalls nochmal Nachfragen zu stellen. Was genau meinen Sie damit? Was stellen Sie sich darunter vor? Oder zu zeigen, schauen Sie mal nachhaltig, da habe ich die und die Produkte. Passt das schon zu dem, was Sie möchten? Ich habe immer gesagt, das ist so ähnlich wie, es gibt ja auch keine gesetzliche Vorschrift in der Haftpflichtversicherung, dass ich dort meinen Kunden fragen muss, Frau Schmidt, wollen Sie eine bestimmte Mindestversicherungssumme in der Haftpflichtversicherung? Sondern da überlässt man es ja auch den Fachleuten, dass die wissen, welche Deckungssumme braucht man also üblicherweise. Und dann wird man hoffentlich auch keine kleinere empfehlen. Und der Rest ergibt sich dann schon. Und das würde ich mir hier auch wünschen. Ich glaube, das kann dann auch diesem Thema Nachhaltigkeit dann doch wieder einen neuen Schub geben, dass man auch lernt, ein bisschen das alles mal tiefer zu hängen und nicht mehr nur noch nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig und alles 100% und dann ist die Enttäuschung groß, sondern sagt, das ist auch mit ein Auswahlaspekt neben vielen anderen, die für die Kundinnen und Kunden auch wichtig sind. Was ist mit der Sicherheit? Was ist mit der Rendite? Was ist mit der Liquidität? Komme ich an mein Geld ran, wenn ich es zwischendurch mal brauche? Und so eben auch Nachhaltigkeit. Einfach nur ein weiterer Aspekt und nicht so hochgehängt, wie das die letzten Jahre leider durch die Regulatorik gemacht worden ist. Da sehe ich eine gewisse Chance, dass da eine Erleichterung kommt und dass dann auch die Produktinformationen dazu noch etwas vereinfacht werden. Das wäre auch hilfreich, weil die sind nämlich auch zu unübersichtlich geraten. Das wäre mal ein echter Bürokratieabbau. Also drücken wir uns mal die Daumen, dass das klappt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau, weniger ist manchmal mehr.
Ja,
also wir hoffen, dass das ankommt bei der EIOPA. Und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Es war sehr interessant. Jetzt haben wir einen super Rundumblick, wie es der Vermittlerbranche denn gerade so geht, finde ich. Und was es doch für Verbesserungspotenzial auch noch gibt.
Ich danke Ihnen auch sehr, Frau Schmidt. Hat mir auch Spaß gemacht.
Schön. Die News der Woche.
Wir haben es vorhin schon anklingen lassen. Die Konsolidierung auf dem Maklerpoolmarkt geht weiter. Neuster Streich. Nun wird die Phoenix Max Pool Gruppe Teil von Blau Direkt. Das haben die Maklerpools diese Woche mitgeteilt. Der Schritt soll die Zusammenarbeit festigen und dabei helfen, Zitat, die erschlossenen Zielgruppen noch besser zu unterstützen. So Blau Direkt auf Nachfrage von Pfefferminzia, also uns. Der Fokus liege auf der Weiterentwicklung und Verbesserung von Services für Makler, um bestehende Prozesse effizienter und die Partner erfolgreicher zu machen. Schöner können wir es nicht ausdrücken.
Naja. Max Pool soll als Marke mit Team und klarer Identität bestehen bleiben. Bisher hatten die Unternehmen 2 Jahre lang miteinander kooperiert. Im Rahmen des Zusammenschlusses wird Oliver Drewes parallel zu seiner Rolle als Vorstand der Phoenix Max Pool Gruppe in die Geschäftsführung von Blau Direkt berufen und übernimmt die Verantwortung für die Vertriebsaktivitäten beider Unternehmen.
Für Makler und Kunden werde sich nichts verändern, bestätigt uns Blau direkt. Ansprechpartner, Services und Leistungen bleiben unverändert bestehen. Die Verträge der Makler ebenso.
Was haben sich die beiden Pools für die Zukunft vorgenommen? Auch das fragten wir. Man wolle das erfolgreiche Wachstum konsequent fortsetzen und gleichzeitig die Stärken beider Seiten miteinander verbinden, heißt es. Blau direkt habe im vergangenen Jahr ein Wachstum von 31% erreicht und erwarte in diesem Jahr eine ähnliche Entwicklung. Die Phoenix Maxpool Gruppe rechne für 2025 mit einem überdurchschnittlichen Wachstum von über 50%. Na, da kann man ja gespannt sein.
Gebetsmühlenartig haben einzelne Krankenkassenchefinnen und Chefs und auch der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung GKV zuletzt von der Politik Folgendes gefordert. Die gesundheitliche Versorgung von Bürgergeldbeziehern sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dürfe nicht alleine den gesetzlich Krankenversicherten aufgebürdet werden. Der Bund müsse sich an den Kosten beteiligen.
Aber die Politik zeigte sich stur und kam den Forderungen nicht nach. Auch im nun endlich vorliegenden Haushalt für 2025 ist ein solcher Posten nicht vorgesehen. Und das hat jetzt Konsequenzen.
Der GKV-Spitzenverband hat nämlich angekündigt, die Sache vor Gericht klären zu wollen. Jahr für Jahr bleibt der Bund den gesetzlichen Krankenkassen rund 10 Milliarden Euro schuldig, schimpft Susanne Wagenmann vom GKV-Spitzenverband. Daher habe man nun Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland, genauer das Bundesamt für Soziale Sicherung, eingereicht.
Derzeit erfüllten die Krankenkassen demnach eine Aufgabe, die allein dem Bund zufällt. Das sei ein, Zitat, rechtswidriger Eingriff in das Recht der Sozialversicherungsträger zu organisatorischer und finanzieller Selbstständigkeit. Zugleich verstoße der Staat gegen die strenge Zweckbindung von Sozialversicherungsbeiträgen, die laut Bundesverfassungsgericht keine gesamtgesellschaftlichen Aufgaben finanzieren dürfen.
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Essen muss sich des Falls nun annehmen. Na dann mal los.
Und noch mal ein bisschen Politik. Die Regierung zeigt sich in Reformlaune. Jedenfalls hier in diesem Bereich. Denn Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU kündigte auf dem Maschinenbaugipfel des VDMA in Berlin vollmundig an. Zitat: Wir haben uns vor wenigen Stunden darauf verständigt, die sogenannte Aktivrente zum 1. Januar 2026 einzuführen.
Toll. Und im Grunde soll sie auch so aussehen, wie im Koalitionsvertrag angedacht. Arbeitnehmer sollen über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus arbeiten und bis zu 2000 Euro im Monat sollen dann steuerfrei bleiben. Das Bundesfinanzministerium werde in Kürze den Gesetzentwurf vorlegen, zitiert die Wirtschaftswoche einen Sprecher. Außerdem gehe aus einem Referentenentwurf hervor, dass Überstunden zusätzlich steuerfrei bleiben sollen, zumindest soweit sie ein Viertel des Grundlohns nicht übersteigen.
Doch dann kommt das große Aber, das den Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland, kurz VGSD, auf die Barrikaden treibt. Denn die Aktivrente soll einerseits nicht für vorgezogene Rentner gelten und andererseits nicht für Selbstständige.
Wir zitieren dazu Verbandsvorstandschef Andreas Lutz. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Selbstständigen. Es widerspricht klar dem Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes. Es ist verfassungsrechtlich bereits problematisch, wenn Menschen über der gesetzlichen Altersgrenze steuerlich anders behandelt werden sollen als Jüngere. Wenn Menschen gleichen Alters jedoch aufgrund ihrer Entscheidung für eine Selbstständigkeit im Alter so unterschiedlich besteuert werden, ist das für mich eine klare Form der Diskriminierung und Einschränkung der freien Berufswahl.
Nicht ganz so wütend, sondern eher skeptisch äußert sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK. Da ist er wieder. Dort zweifelt man an, dass die Maßnahme viel bewirkt oder gar das Problem der Altersvorsorge löst. BVK-Präsident Michael H. Heinz dazu. Das wird vielleicht das Fachkräfteproblem in unserem Land etwas entschärfen, ist aber keine nachhaltige Lösung für die Altersvorsorge. Wenn schon, dann sollten unbedingt Selbstständige in das Modell der Aktivrente einbezogen werden. Denn gerade sie sind vielfach Fachleute, auf die nicht verzichtet werden kann. Das gehört sich auch aus Gründen des Gleichheitsgebotes nach Artikel 3 des Grundgesetzes, sagt er.
Mit Finanzbildung ist es in den meisten Schulen in Deutschland ziemlich essig. Daher stehen viele junge Menschen nach der Schulzeit plötzlich vor komplexen Entscheidungen, ohne darauf vorbereitet zu sein. Genau deshalb befürworten 75% der Deutschen ein eigenes Fach wie Finanzen und Vorsorge, das Schulkinder fit in Finanzfragen machen soll.
Besonders hoch ist die Zustimmung bei Menschen mit Berufsausbildung, die direkt nach der Schule ins Arbeitsleben gestartet sind und dort gemerkt haben, wie wichtig finanzielle Bildung eigentlich ist. Das zeigt eine repräsentative Umfrage mit 5000 Bundesbürgern, die die DEVK beim Marktforschungsinstitut Civey beauftragt hat.
Beim Thema Finanzbildung setzt übrigens die geplante Frühstartrente der Bundesregierung an. Wir erinnern uns, sie will jedem Kind von 6 bis 18 Jahren monatlich 10 Euro für die Altersvorsorge mit auf den Weg geben. Und das Konzept findet Anklang. 51% der Befragten sehen es positiv, nur 29% lehnen es ab.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie uns dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.